Einen wunderschönen guten Abend, sagt Fritz Letsch. Wir sind in der Gegensprechanlage heute mit zwei Juristen angetreten, sicherheitshalber, denn es geht um Macht und Missbrauch, um ein Buch, das Dr. Wilhelm Schlötterer geschrieben hat. Und schuld daran ist Erika Lorenz heute, denn die hat mir das Buch vor einer Zeit geschenkt. Und ja, so stiegen wir ein, so haben wir Erika Lorenz auch hier und Herrn Schlötterer und gehen dann gleich in die Geschichte. Wir haben uns kennengelernt im Club Voltaire. Da gab es einen Abend eine Lesung aus dem Buch Macht und Missbrauch von Strauß bis, wie heißt's?
Seehofer.
Bis Seehofer. Also der Missbrauch geht auch weiter, er ist nicht aufgeräumt. Es geht auch darum, dass wir in Bayern keine unabhängige Justiz haben, sondern eine Weisungs-, ja nicht direkt gebundene, das werden die Juristen gleich noch genauer sagen. Und wir hören dazwischen dann einige Lieder aus dem Brecht-Programm des Quergesang, aber das nachher. Zuerst mal meine Gäste begrüßen. Erika Lorenz ist Rechtsanwältin. Da sitzt ein Mann in der Psychiatrie in Bayreuth, weil er zu viel wusste. Man sagt zwar, es ist anders, aber wir werden das nachher noch erörtern. Ja, und dann gehe ich mal in die Hintergrundgeschichte, Herr Schlötterer. Sie waren mal ein rechtsgläubiger Jurist, würde ich mal sagen. Sie haben geglaubt, dass das, was Sie in Jura gelernt haben und dass unsere Gerichte, dass das alles in Ordnung ist. Und Sie sind dann im Finanzministerium eingestiegen.
Das ist richtig. Und ich habe mit Recht daran geglaubt. Unter dem Ministerpräsidenten Alfons Koppel liefen die Dinge ordnungsgemäß. Ich habe da keine einzige Skandalgeschichte erlebt oder auch nur davon gehört.
Und dann ist aber Ihr Rechtsbewusstsein angeknackst worden.
Als sich abzeichnete, dass Strauß Ministerpräsident wird, da gestalteten sich die Dinge anders. Strauß hatte seine Präferenzen in Bezug auf andere Personen und auf eigene Interessen hin. Und da hat der Rechtsstaat plötzlich eine Transformation erlebt. Und ich habe mich seinerzeit widersetzt. Ich hatte die verwegene Idee, ich war damals in der Steuerabteilung, dass die Steuergesetze auch auf Personen anzuwenden seien, die Strauß persönlich nahestanden. Und ja, da geriet ich bei ihm natürlich sehr schnell in ein schiefes Licht. Er wollte mir den Garaus machen und wer wollte Strauß schon zum Feind haben unter den Beamten?
Das Bekannteste war die Affäre Zwick mit dem Bäderkönig, aber da gab es noch mehr.
Also mit dem Fall Zwick habe ich nichts zu tun gehabt. Mhm. Vorher einmal peripher, aber ich hatte da nichts zu entscheiden. Das kam sehr viel später. Ich war 75 bis 77 in der Steuerabteilung. Weil ich da eben mich den angestrebten Machenschaften widersetzt habe, wurde ich dann abgelöst. Das, was danach kam, ist also nicht mehr in meiner Verantwortungszeit geschehen.
Das war aber noch nicht der Fall Beckenbauer.
Der Fall Beckenbauer war schon anhängig.
War schon in der Zeit?
Ja, der war schon anhängig, als ich das Referat übernahm. Ich war vorher der Vertreter des Finanzministeriums in Bonn. Er war schon anhängig und der hat sich dann entwickelt. Ich habe ihn beschreiben können im Buch. Und zwar deshalb, weil das Steuergeheimnis hier nicht mehr dagegen steht. Beckenbauer hat selbst die ganze Affäre, die dahinter stand, es ging um eine Steuerhinterziehung über die Schweiz, bei der der seinerzeitige Minister Ludwig Huber assistiert hat. Diese Affäre hat er selber in einem Buch mit dem Titel »So wie es wirklich war«, so ungefähr jedenfalls ist der Titel, preisgegeben. Und insofern konnte ich dann wenigstens über diesen Fall öffentlich reden.
Also er war auch noch stolz drauf.
Ob stolz, weiß ich nicht.
Naja, sein Geld in die Schweiz gebracht zu haben, das heißt, man hat es zu was gebracht.
Gut, das ist eine Spekulation jetzt natürlich, ob er stolz war.
Naja, ich würde in meinen Memoiren nicht über meine Steuern schreiben, aber in dem Fall...
Er hat natürlich seine Gönner und Förderer bloßgestellt, das war nicht die feine Art.
Ja, ein bisschen dümmlich eher. Ja, aber als Fußballer muss man nicht der Schlaue sein, sondern man kann seinen Erfolg feiern lassen. Die anderen Schweizer Millionen von Franz Josef Strauß haben Sie erst viel später erfahren. Da springen wir erst noch später nochmal hin. 450 Millionen haben Sie etwa nachgerechnet damals, dass Franz Josef Strauß wohl in die Schweiz gebracht hat. Aber nach Beckenbauer, was kam denn da so an? Was gab es denn da noch an Affären?
Nun, ich könnte eine weitere nennen, das ist die Wienerwald-Affäre.
Ja,
mit der hat sich ja auch der Landtag beschäftigt. Diese Geschichte hat viel Aufsehen erregt, sie wurde im Spiegel angeprangert. Es war eine Begünstigung Jahns durch den Steuerintimus von Franz Josef Strauß, den ja, Lothar Müller, damals Ministerialdirektor, Leiter der Steuerabteilung im Finanzministerium. Damit hatte ich also auch zu tun und ich hatte gerade anhand dieses Falles gesehen, was abgelaufen war, dass man aber Dinge nach außen anders dargestellt hat. Man hat vorgegeben, dass ja alles in Ordnung, alles rechtmäßig, aber genau das Gegenteil war der Fall und gerade auch wegen dieser Angelegenheit bin ich dann mit, ja, Lothar Müller und Strauß über Kreuz geraten.
Und Sie müssten ja heute über diese Steuer-CDs wahrscheinlich die Serie fortsetzen, wenn Sie solche Dinge damals sehen. War das so wenig bekannt oder meinen Sie, dass es noch nicht so viele Fälle gegeben hätte?
Also das, Schweizer. Das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Man könnte hier jetzt keine wissenschaftlichen Zahlen nennen, denn diese Transfers finden ja heimlich statt. Und ob das damals mehr waren oder weniger, das kann man kaum messen. Aber es sind mutmaßlich heute wesentlich mehr. Nach Einführung der Zinsabschlagsteuer durch die Bundesregierung haben viele ihr Geld, das bei deutschen Banken lag, transferiert in die Schweiz. Sie wollten halt hier noch zusätzliche Steuer bezahlen. Und da ergoss sich ein wahrer Strom von Schwarzgeld in die Schweiz auf aufgekaufte Gesellschaften, Banken oder auf Tochtergesellschaften, hiesige Banken.
Mhm. Ja, und wir lernen ja alle von diesen Vorbildern. Und die Steuerfahndung lernt wenig dazu, weil sie relativ wenig Personal hat. Das war ja auch ein Versprechen von Strauß.
Ja, Strauß war der Steuerfahndung nicht hold gesinnt und ebenso wenig der Betriebsprüfung. Er hat ja einmal sogar öffentlich kundgetan. Da hilft nur eines, die Planstellen verringern. Das war eine skandalöse Bemerkung eines amtierenden Ministerpräsidenten und eines ehemaligen Bundesfinanzministers noch dazu, denn im Grunde redet er damit der Steuerhinterziehung das Wort. Und damit hat er sicher nicht die Kleinen gemeint, die mal etwas nicht angeben, sondern schon die Großen. Das waren ja seine Freunde. Er hat sich zwar immer sehr volkstümlich gegeben, aber tatsächlich waren seine Entourage eine, die aus reichen Leuten bestand.
Und seine diversen Mitarbeiter wurden dann ja auch immer wieder wichtige Personen. Sie hatten vorher den Holger Pfahls erwähnt, der mal Büroleiter bei Strauß war. Das war mir nicht bewusst. Ich hatte den nur so irgendwie mal als Bonner Figur gehört.
Ja, da kann man natürlich auch seine Einschätzung von sich geben. Warum waren gerade solche Leute in der Umgebung von Strauß, solche, die dann später straffällig geworden sind, mehrmals sogar wie Holger Pfahls? Das ist schon eigenartig und darüber hinaus hatte ja Strauß auch noch andere Freunde, die in gleich gleicherweise als Illuster zu bezeichnen sind. Ich nenne Dieter Holzer oder Karl-Heinz Schreiber. Beide sind zu Gefängnisstrafen verurteilt wegen Steuerhinterziehung bzw. Begünstigung. Und das ist natürlich schon etwas, was ja auch auf die Struktur des Charakters von Strauß rückschließen lässt.
Und wir haben einen Flughafen, der nach Franz Josef Strauß benannt ist. Ich habe damals immer schon gesagt, nach dem Bandenhäuptling, also der Räuberbande, der wird eben immer noch gefeiert hier. Und wie ging das denn im Finanzministerium den Mitarbeitern, also ihren Kollegen, wie haben die sich gefühlt? War da nicht auch eine Stimmung da, ja, ungeliebte Kinder zu sein quasi?
Also so kann man das wohl nicht formulieren. Man hat halt, diese Kollegen haben halt, ja, den Weisungen Folge geleistet. Inwieweit das immer rechtswidrig war, kann ich nicht beurteilen. Ich war ja nicht dann unmittelbar daneben gestanden. Aber es war halt in dieser Zeit schon Strauß so, das war faktisch eine Alleinregierung. Der Wille des Ministerpräsidenten war ein heiliger Wille. Das war quasi so etwas wie Gesetz. Ich könnte da auch Beispielsfälle erzählen. Es war ja auch sehr auffällig, dass Strauß eine Petitionsabteilung nach seinem Amtsantritt als Ministerpräsident in der Staatskanzlei eingerichtet hat. Er wollte gegenüber allen Petenten aus dem Volk als derjenige dastehen, der sich um die Angelegenheiten kümmert. Tatsache war aber, dass diese Sachen, diese Petitionen zunächst mal an die zuständigen Ministerien abgegeben wurden, mit der Bitte um Stellungnahme. Das ging dann an die Staatskanzlei. Die Staatskanzlei hat das dann als sozusagen Produkt von F.J. Strauß nach außen verkauft. Selbst derjenige, der eine abschlägige Antwort bekam, ging dann natürlich mit einem Brief, unterschrieben vom großen F.J. Strauß, hausieren.
Ja. Unsere Hörer dürfen anrufen, die 444 09436, aber erst nach der nächsten Musik kommen sie rein. Wir fangen jetzt mal an mit einem ersten Brechtstück des Quergesangs.